Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir, dass dein Wort war es. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und auf deine Worte hören dürfen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Danke. Schwiegereltern haben heute keinen guten Ruf. In allen Filmen und vielen Witzen wird die Furcht vor der Schwiegermutter beigebracht. Und wie froh bin ich, dass in der Bibel die Beziehung zu den Schwiegereltern nicht klischeehaft gemalt wird, sondern in der Bibel gibt es viele gute vorbildliche Beziehungen zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern. Zum Beispiel Ruth, sie hat eine sehr gute Beziehung zu ihrer unperfekten Schwiegermutter und folgt ihr nach und Gott segnete sie. Wir lesen auch die Geschichte, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus heilte. Und heute wollen wir weiter in 2. Mose 18 den Text studieren. Und in diesem Text geht es um einen Schwiegervater. Das Wort Schwiegervater kommt darin 12-mal vor. Und wir werden also Mose und seine Beziehung mit seinem Schwiegervater beobachten. Und das ist unser Ziel für heute. Und wir haben ja die Geschichte gerade schon gelesen. Aber in dieser Predigt soll es nicht nur um die Geschichte, wie man mit Schwiegereltern umgeht, sondern Gott will etwas weitaus Größeres zeigen. Und mein Ziel für die Predigt ist, dass wir verstehen und davon überzeugt sind, dass Gott seine Mission durch Verkündigung ausführt. Gott hat einen Plan und ein Ziel, und dieses Ziel erreicht er durch Verkündigung. Diese Verkündigung wird sich in zwei Teile zerfallen, die wir in diesem Text sehen. Einmal in die Evangelisation für die, die Gott noch nicht kennen, und Unterweisung für die, die ihn kennen. Und der Titel von unserer Predigt heute ist Gottes Mission, und ich möchte euch einladen, mit mir 2. Mose 18 aufzuschlagen. Wir werden diesen Text in seiner Gänze durchgehen. Und wenn ihr gut zugehört habt beim Vorlesen des Textes, habt ihr aufgefallen, dass es zwei Situationen gibt. Die erste Situation in unserem Text ist, als Mose den Jethro begrüßt, sie miteinander reden und zusammen essen. Das ist die erste Situation und das wird auch unser erster Gliederungspunkt sein, die Notwendigkeit von Evangelisation. Und danach, am nächsten Tag, ist die Geschichte, wo Jethro zuschaut, was Mose so alles macht und ihm einen guten Ratschlag gibt. Und da werden wir unseren zweiten Gliederungspunkt haben von der Notwendigkeit der Unterweisung. Und lasst uns also direkt in unseren Text einsteigen, in die Notwendigkeit der Evangelisation. Das sind die Verse 1 bis 12. Wir haben hier einen ganz großen Bruch zu dem, was vorher in Kapitel 17 geschehen ist. In Kapitel 17, wenn ihr euch erinnert, musste das Volk Israel gegen Amalek kämpfen. Amalek war eine Nation, die in ganz in der Nähe gewohnt haben, wo sie vorbeigegangen sind. Und sie haben gehört, dass Israel aus Ägypten herausgekommen ist und sie wollten sie angreifen und vernichten. Und in diesem Abschnitt werden wir etwas anderes sehen. Jemand aus einer anderen Nation, Jethro, hört von Gott und kommt zu ihnen und lernt den wahren Gott kennen. Lass uns also das anschauen. 2. Mose 18, Vers 11 heißt es. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Wir sehen hier Jethro, den Schwiegervater von Mose. Und er wird beschrieben als der Priester von Midian. Wichtig ist hier zu sehen, dass Midian nicht ein Stamm von Israel ist, sondern es ist eine Nation, die irgendwo weit weg verwandt mit den Israeliten war, aber trotzdem eine gottlose Nation war. Midianiter waren nicht Menschen, die Gott kannten. Und es heißt, dass Jethro ein Priester war. Und jetzt die Frage, war er vollkommen gottlos als ein Götzendiener, nämlich als ein Priester von Götzen? Oder war ein Priester so ähnlich wie Melchisedek, der auch sozusagen nicht zu Abraham gehört hatte, sondern ein Priester Gottes war? Und der Text erklärt uns tatsächlich das nicht genau. Wir wissen nicht, wie genau die Beziehung von Jethro zu Gott war. Aber in dieser Geschichte werden wir auf jeden Fall sehen, dass sich seine Beziehung zu Gott ändern wird. Wie vorher auch genau seine Beziehung war, wissen wir nicht, aber wir sehen, dass er Gott vorher nicht wirklich kannte und dass seine Beziehung sich zu Gott ändern wird. Die zweite Sache, die wir in Vers 1 sehen, ist es, dass er als Moses Schwiegervater bezeichnet wird. Wir erinnern uns, vor vielen Jahren hatten wir gelesen, wie Mose in das Land Midian geflohen ist. Also er ist ein gutes Stück aus Ägypten geflohen ist, nachdem er einen Aufseher erschlagen hatte und der Pharao ihn töten wollte. Also flieht er dort. Dort, bei der Geschichte am Brunnen, lernt er die Töchter von Jethro kennen und dann auch Jethro selbst und heiratet dann schlussendlich eine seiner Töchter, die Zipporah. Also ist Jethro der Schwiegervater von Mose so geworden. Und dann lesen wir weiter in Vers 1. Heißt es, als Jethro alles hörte, was Gott an Mose und seinem Volk getan hatte. Jethro bekommt von den 10 Plagen mit. Er bekommt mit, wie Israel durch das Rote Meer gezogen ist. Wie Gott die Armee der Israeliten im Roten Meer ertränkt hat. Vielleicht auch, wie Gott sie mit dem Manna versorgt hat. Und auch den kürzlichen Sieg über das Volk Amalek. Jetzt ist die Frage, woher wusste das? Woher hat er es gehört, was alles Gott an Mose getan hat? Ich denke, Vers 2 ist eine hilfreiche Erklärung, woher er es wusste. Da heißt es nämlich, da nahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zipporah, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte. Von diesem Text her scheint es sehr naheliegend zu sein, dass Mose seine Frau und seine Kinder zum Schwiegervater geschickt hatte, damit sie einen Besuch abstatten können. Manche lesen hier etwas von der Scheidung hinein, also dass Mose seine Frau Zipporah weggeschickt hatte, aber davon steht hier nichts. Das Wort zurückgesandt kann beides bedeuten, es muss nicht von einer Scheidung reden. Manche denken, dass Mose seine Frau schon in Kapitel 4 zurückgesandt hat, das heißt schon bevor die ganzen 10 Plagen passiert sind. Das ist auch irgendwie unwahrscheinlich. Das würde bedeuten, dass seine Frau und seine Kinder diese Wunder in Ägypten nicht miterlebt hatten. Ich denke, viel einleuchtender ist es, dass Zipporah und seine Söhne ihren Vater und Großvater besuchen, weil der Berg Sinai ganz in der Nähe von Midian liegt. Also das Volk ist ausgezogen und jetzt sind sie auf der Reise Richtung verheißene Land und da in der Nähe ist Midian. Das heißt, in dieser Zeit, wo sie gerade unterwegs waren, hat wahrscheinlich Mose seine Frau und seine Kinder nochmal zum Schwiegervater geschickt, damit sie ihn letztes Mal vielleicht noch sehen, bevor sie in das verheißene Land gehen. Und da ist es auch, wo Jethro von all diesen Sachen, all den Wundern hört, was passiert ist. Und dann werden in Vers 3 die beiden Söhne erwähnt. Und ich lese nochmal die Verse vor. Und ihre zwei Söhne. Der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Und der Name des anderen Eliezer, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharaos errettet. Diese beiden Namen der Söhne von Mose, die drücken so ein bisschen seine Geschichte aus. Gersom bedeutet, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Dieser Name drückt die Entfremdung aus, die Mose empfand, nachdem er zum ersten Mal sein Geburtsland verlassen hat. Er war ganz alleine auf sich gestellt und unterwegs. Er hatte ja den Ägypter getötet und war jetzt auf der Flucht, bis er schließlich als Fremder in Midian landete. Und sein zweiter Sohn drückt so ein bisschen die zweite Hälfte seines Lebens aus, wo er sagt, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich vor dem Schwert des Pharaos errettet. Da hat schließlich Mose auch erkannt, dass sein Exil, also seine Fremdlingschaft, auch seine Rettung war. Das ist, wo Gott ihn vorbereitet hat, wo Gott ihn beschützt hat und geformt hat zu dem, der heute war. Und so gehen Jethro, die Zipporah und die beiden Kinder zu Mose. Vers 5 und 6. Und Jethro, Moses Schwiegervater und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte. Und die Formulierung hier, als er sich am Berg Gottes gelagert hatte, ist ganz, ganz wichtig. Warum? Was wird Mose und das Volk am Berg Gottes bekommen? Ihr dürft gerne antworten. Die 10 Gebote. Der Berg Gottes heißt Horeb, ja genau, oder Sinai. Und hier wird Mose die 10 Gebote bekommen und dem Volk geben. Und warum ist das wichtig? Weil diese ganze Geschichte in 2. Mose 18 ist eine Vorbereitung und eine Erklärung, warum Gott die 10 Gebote gegeben hat. Gott hat geredet, wer er ist und was er von uns erwartet. Und diese Geschichte zeigt die Notwendigkeit davon auf, warum Gott sich offenbaren muss. Und deswegen ist es wichtig, dass es heißt, dass er an dem Berg Gottes gelagert waren gerade. Und Jethro ließ Mose sagen, ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit dir. Wie reagiert Mose nun? Vers 7. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt haben, gingen sie in das Zelt. Mose war schwer beschäftigt als ein Leiter von einem Volk mit ein paar Millionen Menschen. Aber dennoch nimmt er sich Zeit für seinen Schwiegervater und begrüßt ihn sehr respektvoll. Er geht zu ihm hinaus, er beugt sich vor ihm nieder, er küsst ihn und sie gingen in das Zelt von Mose. Und dann lesen wir weiter. Vers 8. Da erzählte Mose dem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte und alle Mühsal, die ihn auf dem Weg begegnet war und wie der Herr sie errettet hatte. Mose nimmt sich die Zeit und erzählt von den Wundern, die der Herr getan hatte. Er erzählt von den Plagen, von den 10 Plagen und von der Rettung im Roten Meer, was Gott da alles für mächtige Sachen und Wunder getan hat. Er erzählt von der Mühsal, die auf dem Weg begegnet sind. Ihr erinnert euch, sie hatten all ihre Herausforderungen, die Angst beim Roten Meer, dass kein Trinken und kein Essen auf dem Weg. Also auch diese Schwierigkeiten erzählt er. Und auch, wie der Herr sie errettet hat, wie er sie versorgt hat und wie groß der Herr war. Was macht Jethro? Vers 9. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie errettet hat aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharaos, ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Er freut sich über das Wirken des Herrn. Er freut sich zu hören, was Gott getan hat. Und in Vers 10 und 11 drückt das in seinen Worten aus. Er bezeugt es und sagt, dass der Herr gelobt sei, der das Volk gerettet hat. Und Vers 11 ist so ein wichtiger Vers, eine wichtige Aussage von Jethro, wo er sagt, nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Was auch immer Jethro vorher von Gott wusste, Mose hat 40 Jahre mit ihm verbracht. Er hat bestimmt einiges von Gott erzählt. Aber das hat Jethro noch nicht so ganz überzeugt gehabt, dass Jahwe der einzig wahre Gott ist. Und jetzt 40 Jahre später, plus die ein paar Monate in Ägypten, und nach den Ereignissen, die passiert sind, nachdem der Herr seine Macht gezeigt hat, sagte, nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Nun weiß er, dass der Gott der einzig wahre Gott ist. Und die Reaktion davon lesen wir Vers 12. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kam Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes. Wir sind vielleicht verwundert, dass Jethro hier opfert, aber damals gab es noch keine Gebote zu den Opfern, wer opfern durfte oder nicht. Sozusagen, wenn wir weiter in der Bibel lesen, war es nur den Leviten vorbehalten, diese Opfer zu bringen. Aber zu dem Zeitpunkt hat Gott es noch nicht gesagt gehabt, wer opfern darf. Und so opfert Jethro als ein Zeichen seiner Dankbarkeit und seiner Anerkennung und seiner Würdigung von Gott ein Opfer. Und dann kommt Mose und alle Ältesten von Israel, denen sind wir schon früher begegnet. Das waren die Leiter von Israel, sozusagen von einzelnen Stämmen und Untergruppierungen. Und sie halten ein Mahl. Sie haben wahrscheinlich das, was geopfert wurde, haben sie zusammen gegessen vor dem Angesicht Gottes. Wir werden jetzt auf diese Formulierung vor dem Angesicht Gottes noch nicht so viel eingehen. Später im Verlauf der Geschichte werden wir uns noch mal mehr Gedanken darüber machen, was das heißt, ein Mahl halten vor dem Angesicht Gottes. Aber wir sehen hier, dass Jethro endlich Gott anerkannt hat. Und jetzt die Frage, was lernen wir aus dieser Geschichte? Es ist jetzt schön zu sehen, wie Mose mit dem Jethro geredet hat und wie sie geopfert haben. Aber was bedeutet das für uns? Wir müssen hier verstehen, warum Gott diese ganze Rettungsaktion aus Ägypten so groß gestaltet hat. Er hätte es auch ganz viel einfacher machen können. Er hätte sagen können, okay, Israel ist in Ägypten gefangen, ich teleportiere sie in das verheißene Land. Vorbei, die Geschichte ist erledigt. Warum diese ganze Mühe mit den 10 Plagen, mit dem Roten Meer, mit der Wüstenwanderung, mit den 10 Geboten, all diesem rumherum? In 2. Mose 9, Vers 16 heißt es, dass Gott das tut, dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Gott wollte aufzeigen, durch diese Geschichte, was für ein großer Gott er ist. Dass er der Mächtigste ist. Und jetzt die Frage, was ist die Aufgabe von uns, wenn Gott zeigt, dass er so ein großer Gott ist? Unsere Aufgabe ist es, davon weiterzuerzählen. Wir müssen von diesen Wundern erzählen. Das ist unser Auftrag als Menschen. Und das ist, was Mose getan hat. Er hat Jethro von den Wundern erzählt und die gute Nachricht, dass Gott wirklich der einzig wahre Gott ist. Wir würden es heute evangelisieren nennen. Ich meine, das Wort Evangelium haben wir aus dem Neuen Testament, das ist ein griechisches Wort. Aber was Mose hier macht, ist nichts anderes als evangelisieren. Er erzählt die gute Botschaft, dass Gott der Sieger ist, dass Gott derjenige ist, der rettet. Das heißt, Mose hat Jethro evangelisiert, in dem wahrsten Sinn des Wortes. Auch wenn die Botschaft natürlich ein bisschen anders war. Er hat jetzt nicht direkt von Jesus Christus und dem Kreuz erzählt, sondern hat davon erzählt, dass Gott derjenige ist, der retten kann. Und ich möchte mit euch 2 Aspekte davon übernehmen, von dem, wie Mose mit Jethro umgegangen ist. Das sind die Lektionen, die wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Nicht, dass wir heute Abend ein Schlachtopfer bringen müssen, sondern die Art und Weise, wie Mose mit Jethro umgegangen ist. Und der erste ist, er hat in Liebe evangelisiert. Was heißt das? Schaut mal in Vers 7 nochmal. Da ging Mose seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich vor ihm nieder und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt haben, gingen sie in das Zelt. Mose hat sich Zeit für Jethro genommen. Er sagte nicht, ach, der ist doch Midianiter. Der wird nie den Herrn anbeten. Der ist hoffnungslos. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat sich die Zeit für seinen Schwiegervater genommen. Auch nach den 40 Jahren, wo er ihm wahrscheinlich Tag für Woche, für Jahr von Gott erzählt hat. Und das ist eine Lektion auch für uns. Wir sind so oft beschäftigt mit uns und unserem Problem und merken gar nicht die Menschen, die suchend sind. Oder wir haben unser eigenes System. Wir denken, okay, der kann gläubig werden, der ganz sicher nicht. Der ist hoffnungslos und der muss unbedingt gläubig werden. Das ist eine sichere Sache. Aber denk mal zurück, wenn du so ein System hast, also wenn du so bist wie ich, wie oft hat dein System dich enttäuscht? Die Person, die vielleicht so anständig war und interessiert war, die stellt sich als ein Heuchler heraus. Und die Person, von der man am wenigsten erwartet hat, genau sie wird wirklich gläubig und Feuer und Flamme für den Herrn. Wir müssen in erster Linie uns Zeit zu nehmen für die Person, die Gott uns hinstellt. Wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, wer gerettet wird und nicht. Gott ist derjenige, der rettet. Und wir müssen die Person aufnehmen und nicht sagen, nee, der hat gar keine Chance, gerettet zu werden. Der gehört nicht zu unserer Clique, der ist nicht so wie wir, er ist anders als wir. Aber Mose hat sich Zeit für seinen Schwiegervater genommen, der ein Midianiter war, der nicht sozusagen von Abraham abstammte. Und die zweite Sache, die wir hier sehen, ist, Mose hat Jethro viel Respekt gezeigt. Mose hat nicht gesagt, als Jethro kam, so, na, ich bin das Haupt der Israeliten und ich bin ein mächtiger Mann. Beuge dich vor meiner Majestät. Das war nicht seine Einstellung zu Jethro. Er ging zu ihm hinaus. Er beugte sich nieder und er küsste ihn. In dieser Beziehung zu seinem Schwiegervater, der noch nicht gläubig war, hat er viel Respekt gegenüber ihm gezeigt. Und das ist auch ganz wichtig für uns. In unseren Beziehungen, die Gott uns geschenkt hat. Kümmere dich um deinen Mann oder deine Frau, wenn du verheiratet bist. Zeige ihm gegenüber Respekt und Liebe. Ehre deine Eltern, die vielleicht nicht gläubig sind. Diene deinen Geschwistern, welchem Leben sie auch leben. Liebe Gastfreundschaft. Stärke die Familienbeziehungen. Respektiere alle deine Familienmitglieder. Diese Liebe ist für Evangelisation unerlässlich. Wir können ihnen nicht nur einfach von Jesus erzählen, aber dann die kalte Schulter zuwenden. Mose wollte, dass Jethro die Botschaft hört. Aber damit er die Botschaft hört, waren diese Sachen vorher notwendig. Dass er die ersten Schritte zu ihm gegangen ist, dass er ihm entgegengegangen ist, dass er sich vor ihm niedergebeugt hat, dass er ihn geküsst hat und dass er ihn in sein Zelt eingeladen hat und gesagt, komm und hör, was der Herr getan hat. Ja, wir müssen die Wahrheit sagen, und das ist der zweite Punkt. Aber es fängt an, dass wir in wahrer und hingegebener Liebe das tun, indem wir die Beziehung, die Gott uns geschenkt hat, gebrauchen, indem wir die Person respektieren, die respektwürdig sind, indem wir die Person lieben, die um uns herum sind. Und die zweite Lehre, die wir hieraus ziehen können, ist, dass wir nicht nur einfach Liebe, Liebe, Liebe tun, sondern auch, dass wir die Wahrheit sagen. Schaut mal in Vers 8. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und am Ende des Verses und wie der Herr sie errettet hat. Mose hat von Gottes Taten erzählt. Mose hat sich nicht in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, so Jethro, ich erzähle dir mal, wie ich das Volk gerettet habe. Das ist, was wir Menschen manchmal erzählen wollen, oder? Wie cool und wie toll wir sind. Aber Mose stellt sich nicht in den Mittelpunkt. Er sagt nicht, was für ein großartiger Leiter ist, sondern was für einen großartigen Gott er hat. Und das ist auch ein wichtiges und gutes Vorbild für uns. Wenn wir ein Zeugnis erzählen, gibt es die Gefahr, dass sich in unserem Zeugnis mehr um uns geht, als um unseren Gott. Zeugnisse sind großartig und was Mose gemacht hat, war ein Zeugnis. Weil sie deutlich machen, dass wir einen echten Gott glauben, der heute wirkt. Aber ein Zeugnis kann auch schlecht sein, wenn sie sich nicht um Gott drehen, sondern um unsere Erlebnisse und einfach wie stark unser Glaube ist. Was heißt das nun praktisch, wenn wir über Zeugnisse reden? Es ist tatsächlich, wir müssen abwägen, wie viel und was wir erzählen. Aber wir müssen vorsichtig sein, wenn wir von unserem verlorenen Zustand erzählen, dass wir es nicht tun, damit die Menschen einfach Mitleid mit uns haben. Oder dass, wenn wir von den Sünden erzählen, die wir vorher begangen haben, sie nicht mit Humor erzählen, als wäre irgendwas Schönes das gewesen. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns nicht als den Helden der Geschichte darstellen. Und sondern, wie Moses getan hat, er hat erzählt, was der Herr getan hat und wie der Herr sie errettet hat. Natürlich war das mit seiner Geschichte verbunden, aber es ging um den Herrn. Und die zweite wichtige Lektion, die hier wir sehen müssen, ist, Mose hat Gott nicht unter die anderen Götter untergeordnet. Jethro war mit großer Wahrscheinlichkeit ein Polytheist. Das bedeutet, dass er viele Götter angebetet hat. Den Gott der Fruchtbarkeit, den Gott des Krieges und diese und jene Götter. Und die Menschen damals hatten echt kein Problem, noch einen weiteren Gott zu ihrem Arsenal hinzuzufügen. Noch ein Götze mehr, wow, vielleicht wird er mir helfen. Aber Mose hat nicht erzählt, hey, ich habe noch einen coolen Gott da kennengelernt, willst du ihn zu deinen Götzen hinzufügen? Nein. Mose hat klar und deutlich erzählt, dass der Herr der einzige Gott ist. Wir haben es in der Reaktion von Jethro gesehen. Er hat gesagt, nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle anderen Götter. Und das ist auch wichtig für uns heute in der Evangelisation. Das bedeutet, dass wir von der Exklusivität Gottes reden. Dass Gott nicht nur einfach ein Weg ist, wie man sein Leben verbringt. Und einfach ein Weg, wie man liebevoller und schöner das Leben verbringt. Sondern wir müssen von Gottes Liebe und auch von seinem Zorn reden. Dass Gott zornig ist über alle, die nicht an ihn glauben. Das spricht von seiner Exklusivität, dass er der einzige Gott ist. So haben wir zwei Sachen gesehen. Evangelisiere in Liebe, aber evangelisiere auch in Wahrheit. Und Mose war ein gutes Beispiel von uns. Und so will ich euch eine Anwendung mitgeben. Investiere in Gastfreundschaft als Evangelisation. Ja, ihr denkt schon, Paul redet ganz viel über Gastfreundschaft, aber dieser Text, der zwingt mich dazu, uns dazu zu ermutigen. Die Evangelisation, die Mose gemacht hat, war nicht einfach vielen Menschen eine kurze Botschaft geben und dann weitergehen? Nein. Er hat Jethro eingeladen zu sich. Er hat ihn aufgenommen und ihn geliebt. Damit da eine Möglichkeit da ist, dass er ihm das Evangelium erzählt. Ja, wir müssen allen Menschen um uns herum das Evangelium erzählen. Aber wir dürfen nicht die Notwendigkeit der Gastfreundschaft unterschätzen. Menschen hören so viel mehr, wenn sie sehen, dass wir sie wirklich lieb haben. Wenn sie nicht wie ein Produkt fühlen, wie ein Opfer fühlen, das irgendwie ausgenutzt werden will, um das Opfer der Evangelisation zu werden, sondern wie Menschen, die wirklich die von Gott geliebt sind und von uns geliebt sind. Ich hatte letztens von jemand gehört gehabt, die sozusagen ein Zeugnis sein wollten um die Menschen für sich her. Und die einen Nachbarn, die waren unglaublich vegetarische Freunde. Sie liebten Salate über alles. Und so hatten sie eingeladen zu einem Salatabendessen. Und es gab grün, roten, alle möglichen Formen von Salaten. Und es ist, wenn ihr mich kennt, für mich besonders etwas Besonderes, weil ich kein Salatfan bin. Aber es ist, wie sie ihre Liebe den Nachbarn gezeigt hatten. Sie hatten alle möglichen Formen von Salaten vorbereitet und sie dazu eingeladen. Und Gott tat das Wunder ein paar Wochen später. Der Mann wurde zuerst gläubig und dann die Frau, die sie eingeladen hat. Und als der Mann dann mit ihm geredet hat, einige Zeit später, fragte er ihn, was war denn nun dieser Knackpunkt bei dir? Wie bist du denn wirklich zum Glauben gekommen? Und er sagte, nachdem ihr uns zu diesem Salatessen eingeladen habt, also war ich und meine Frau dann auf dem Rückweg und wir sagten zueinander, das, was sie dort haben, das wollen wir auch haben. Sie haben diese Liebe und diese Freundlichkeit gespürt. Diese Familie hat sich die Mühe gemacht, diese Familie, die so sehr den Salat liebte, sie damit einzuladen und zu lieben. Und so will ich uns auch ermutigen. Lasst uns die Menschen um uns herum lieben. Wer es jetzt auch sein mag, vielleicht jemand, der neben dir sitzt, vielleicht deine Familie, deine Kinder, deine Enkelkinder, liebe sie, indem du sie einlädst, ihnen deine Aufmerksamkeit schenkst und von der schönsten Botschaft dieser Welt nicht schweigst, nämlich, dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, den zweiten Teil der Geschichte. Es ist die Notwendigkeit der Unterweisung. Und die lesen wir in den Versen 13 bis 27. Wir werden sehen, dass nicht nur Jethro die Evangelisation braucht, sozusagen die Verkündigung, sondern auch das Volk braucht Unterweisung. Und so lesen wir in Vers 13, 14. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Also sie hatten diese schöne Gemeinschaft und Mose muss sich am nächsten Tag sofort wieder zur Arbeit begeben. Und Mose sitzt vom Morgen bis zum Abend. Und dann kommt der Schwiegervater, Vers 14. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Das ist eine sehr gute Frage. Er als Schwiegervater, ein bisschen wahrscheinlich erfahrener und weiser und von außen beobachtet, stellt die Frage, warum sitzt du eigentlich ganz alleine? Was machst du mit dem Volk? Und Mose antwortet seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat und damit ich ihnen Gottes Ordnung und seine Gesetze verkündige. Jethro hat gefragt, warum sitzt du alleine? Und Mose erklärt, naja, ich muss ihnen doch Gottes Wort beibringen. Und ja, wenn ein paar Millionen Menschen in der Wüste unterwegs sind, wird es immer Problemchen geben. Der eine kommt und sagt, ey, der Esel meines Nachbarn ist zu laut in der Nacht. Kannst du irgendwas machen? Der andere sagt, naja, dein Zelt, der geht über die Grenze. Oder irgendwelche Beschwerden, dass Geschwister dann nicht gerecht teilen können oder dass ein Ochse ein Schaf zertrampelt hat oder welche auch Sachen immer. Und die kommen alle zu Mose und Mose, schaut mal hier, richtet nicht nur, sondern sagt, damit ich ihnen Gottes Ordnung und seine Gesetze verkünde. Er sagt nicht nur, er macht nicht nur einfach die Entscheidung, naja, der Esel muss sterben oder das und das muss sein, sondern er erklärt ihnen, was Gottes Gebote und Vorstellungen sind. Ups. Kurz Moment. Aber Jethro hat eigentlich gefragt, warum sitzt du alleine? Er hat nicht gefragt, was machst du nur, sondern warum sitzt du alleine? Die Antwort von Mose ist, ich bin der Einzige, der es machen kann. Vers 17 lesen wir. Aber Moses Schwiegervater sagt zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Das sind wahrscheinlich Worte, die niemand so gerne hört, wenn jemand zuguckt, was du sagst und sagt, es ist nicht gut, was du tust. Dann ist es mal so als eine Kritik an einem persönlich. Aber Jethro hat was gesehen, was wirklich wahr ist. Und er sagt, du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein ausrichten. Er macht eine sehr gute Beobachtung. Mose wird davon müde werden, all diese kleinen und die großen Sachen zu schlichten und zu klären. Und wenn jemand mal versucht hat, ein Problem zwischen zwei Leuten zu klären, der weiß, wie anstrengend das auf lange Zeit ist. Aber er sagt auch, nicht nur Mose wird davon müde, sondern wer auch noch? Das Volk. Das Volk wird müde, weil Mose nicht allen Sachen so gut nachkommen könnte, wie er es sollte. Und Jethro beobachtet Mose und sagt, es ist nicht gut, was du tust. Es führt nur dazu, dass du und das Volk müde wirst. Was ist nun also die Lösung? Was sollen sie machen? Vers 19. So höre auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott. Jethro gibt einen Tipp an Mose und sagt, konzentriere dich auf zwei Sachen. In Vers 19, bete du für das Volk, also tritt für das Volk vor Gott und bring du ihre Anliegen vor Gott. Und Vers 20, und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Mose soll also für das Volk beten und predigen. Vielleicht erinnert sich jemand an Apostelgeschichte 6, Vers 4, wo die Aposteln auch dasselbe gesagt haben. Wir wollen aber beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das sind zwei Sachen, die für einen Leiter unablässig sind. Dass er für das Volk betet und dass er ihnen das Wort beibringt. Also Jethro sagt nicht zu Mose, hör auf, was du tust, sondern konzentriere dich auf die zwei Sachen, nämlich beten und predigen. Und dann in Vers 21 sagt er, sieh dich unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Er sagt, such dich nach Männern aus. Such dir Männer aus, die dir helfen können. Und dabei gibt es zwei Qualifikationen. Also sollen tüchtige Männer sein. Und woran erkennt man tüchtige Männer? Nicht, dass sie viel Reichtum haben oder stark gebildet sind, sondern zwei grundlegende Eigenschaften. Nämlich, die erste ist, dass sie Gott fürchten. Ihre Beziehung zu dem Herrn ist die wichtigste Charaktereigenschaft für einen Leiter. Ein Leiter steht und fällt mit der Tatsache, ob er Gott fürchtet oder nicht. Und die zweite Charaktereigenschaft ist es, wie sie miteinander umgehen. Nämlich, dass sie Männer der Wahrheit sind, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Das heißt, dass sie keine Bestechung annehmen. Dass sie nicht sagen, oh, ich mag den mehr, deswegen behandle ich ihn besser als den. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die ein Leiter machen kann, wenn er bestechlich, wenn er die Person ansieht. Und das sind die zwei Charaktereigenschaften, die die Leiter haben sollen. Und dann sagt er zu Mose, diese setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10. Das heißt, wird so eine Struktur erstellt. Ein Mann ist wahrscheinlich für 10 Familien verantwortlich, also 10 Männer, die Häupter sind von Familien. Der eine ist dann über 50 verantwortlich, der andere dann über 100 und der eine über 1000. Sodass kleine und große Sachen direkt angesprochen werden können, in diesem kleinen Kreis, und wenn sie größer werden, dass sie nach oben eskaliert werden können. Und wir sehen hier, dass nicht jeder 1000 leiten kann, nicht jeder kann 100 leiten, nicht jeder kann 50 leiten, nicht jeder kann 10 leiten. Und so wurden die Männer in unterschiedliche Positionen gesetzt, nach entsprechend ihrer Fähigkeiten. Und dann, Vers 22, lesen wir ihre Aufgabe. Damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen. Und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Ihre Aufgabe war es, nun diese Streite zu schlichten, die immer wieder und immer wieder aufkommen würden. Und wie sollten sie es machen? Indem sie Recht sprechen. Mose hat ihnen gelehrt, was es heißt, wie man miteinander umgehen soll. Und oftmals geht es nur darum, diese einfachen Wahrheiten anzuwenden. Zum Beispiel, das größte Problem für einen Streit ist Mangel an Vergebungsbereitschaft. Das ist wie, also jede Kleinigkeit wird zu einem riesen Elefanten, weil man einfach nicht vergeben will. Und es sind ganz einfache Prinzipien, die Bibel uns zur Vergebung gibt. Aber so viele große Probleme entstehen, weil wir diese einfachen Prinzipien einfach nicht anwenden wollen. Und so ist das Prinzip hier, was die Männer ausführen sollen. Sie sollen das im Kleinen, diese einfachen Sachen anwenden. Wenn jetzt aber wirklich etwas unglaublich Kompliziertes zu ihnen kommt, können sie nach oben gehen, also zum dem Leiter über ihn oder direkt zu Mose. Und damit sozusagen wird allen gedient. Mose kann predigen und lehren und die Männer unter ihm, sie führen die Sachen aus, sie wenden das an, was sie gelernt haben und helfen einander, Gottes Wort umzusetzen. Und dann Vers 23 und 24 heißt es, und wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Also Jethro gibt einen guten Ratschlag und sagt, wenn du das tun wirst, wird es wirklich gelingen. Aber er sagt auch, wenn es dir Gott gebietet. Er weiß, dass Mose ein Leiter von Gott ist und dass er auch Gott befragen muss. Und Vers 24 lesen wir, dass Mose die Stimme seines Schwiegervaters hört und tut, was er sagt. Also er wendet das um und das lesen wir in Versen 25 und 27. Und er wählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk allezeit Recht sprechen sollten. Die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Also dieser Plan von Jethro wird umgesetzt. Und jetzt die Frage, was ist die Anwendung für uns? Machen wir gleich eine Abstimmung, dass wir Männer über 10, über 50, über 100, über 1000 bestimmen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eine Lektion, die wir auf jeden Fall lernen sollen, ist, dass klare Unterweisung notwendig ist. Klare Unterweisung ist notwendig. Diese ganze Geschichte mit dieser Aufteilung ist nur da, weil das Volk Gottes Gebote hören muss. Sie müssen wissen, was Gott ihnen zu sagen hat. Wir müssen verstehen, was Gottes Wort uns in unser Leben hineinspricht. Manchmal denken wir, dass die Bibel nicht aktuell und relevant für unsere Probleme ist. Aber das Problem ist meistens, weil wir nicht die ganze Bibel lesen, sondern ein paar Abschnitte aus der Bibel kennen und denken, naja, die sprechen nicht so in mein Leben hinein. Aber die Bibel ist ziemlich dick. Und auf jeder Seite der Bibel ist Unterweisung und notwendige Lehre für unser Leben. Und das ist die Hauptaufgabe auch von uns als Gemeinde, euch das Wort nahe zu bringen, dass ihr versteht, was Gott euch zu sagen hat. Nicht nur irgendwelche coolen Ideen von Paul, die er sich gestern Abend ausgedacht hat. Das ist nicht, warum ich hier vorne stehe. Ich will euch erklären, was Gottes Wort zu sagen hat, nicht was meine tollen Ideen sind. Zum Beispiel Apostel Paulus hat das in seiner Rede zu den Ältesten gesagt und ihnen ein Vorbild damit gegeben. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Paulus großes Ziel war, dass die Menschen alles wissen, was Gott ihnen zu sagen hat, was Gottes Plan für die Welt ist und wie das man umsetzen kann. Ja, vielleicht denkt ihr, naja, warum dreht sich so viel um Lehre? Warum müssen wir so viel Unterweisung haben? Können wir nicht einfach mal praktisch werden? Ich meine, lass uns mal das durchdenken. Was heißt es, praktisch zu werden? Erstens müssen wir verstehen, wo wir hinwollen. Gottes Plan für uns ist Heiligkeit, nicht Komfort. Also das ist, was Gott mit uns haben will. Gott will, dass wir heilig sind. Nicht nur, dass wir ein schönes Leben haben und viel Geld haben, sondern dass wir ihm gehorsam sind. Gott will, dass wir nicht nur einfach Spaß haben, sondern dass wir gegen die Sünde in uns kämpfen. Und jetzt die Frage, wie kriegen wir die raus? Das geht nicht so einfach, oder? Wenn gute Tipps genug wären, um Sünde zu besiegen, dann könnten wir eigentlich die Bibel wegschmeißen. Wenn nur irgendwelche Motivationsreden ausreichen würden, um die Sünde zu besiegen, dann ist Jesus umsonst gestorben. Es reichen nicht gute Tipps und motivierende Rede aus, dass wir gegen die Sünde kämpfen, sondern Jesus hat gesagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wir müssen Gott kennenlernen und wer Gott ist, wie heilig Gott ist, wie vollkommen perfekt er ist und wie schlimm die Sünde ist. Das ist, wie wir gegen Sünde kämpfen. Heilige sie in deiner Wahrheit. Da reichen praktische Tipps gegen Sünde nicht aus, weil wir hören die Tipps, aber wir können sie nicht anwenden. Was wir brauchen, ist ein größeres Verständnis von dem, wie heilig und perfekt und gut Gott ist. Ja, ich will zustimmen, es gibt die Gefahr, dass man einfach nur Wissen ansammelt. Aber Wissen darf niemals bei Wissen bleiben. Stellt euch vor, ihr findet raus, dass eurem Schlafzimmer hinter dem Schrank ein riesen Schimmelfleck ist. Und der wird immer größer. Naja, was macht man? Man informiert sich. Was macht man gegen Schimmel? Dann liest man die eine Seite, die andere Seite und dann kommt man zur Wikipedia-Seite über Schimmel und stellt fest, dass sie unglaublich spannend sind, wie die Sprossen und die ganzen Sachen da funktionieren und dass eigentlich nur die Sporen sind, die man sieht und den Schimmelpilz eigentlich unsichtbar ist. Und man kann sich tatsächlich daran verlieren, alles zu erfahren über den Schimmelpilz, was es so möglich ist zu erfahren. Aber wenn man das einfach nur alles lernt, aber nicht um den Schimmelpilz zu entfernen, dann ist man auf einer falschen Spur. Und diese Gefahr gibt es auch bei Christen, dass man einfach nur Lektionen aus der Bibel lernt, aber nicht lernt, um Gott kennenzulernen und gegen die Sünde zu kämpfen. So müssen wir tatsächlich vorsichtig sein, dass wir nicht nur einfach lernen, sondern lernen, um es anzuwenden. Genauso wie tödlich es ist, einfach den Schimmelpilz zu studieren in deinem Schlafzimmer, ist aber nichts dagegen zu tun. Aber wir brauchen die Unterweisung. Es geht nicht ohne klare Unterweisung. Und die zweite Lektion, die wir aus diesem Text nehmen können, ist, dass wir eine klare Struktur brauchen. Wie die Gemeinde funktioniert, weil einer kann nicht alle Sachen machen in einer Gemeinde. Und dennoch ist es oft so, dass in einer Gemeinde 20% der Mitglieder 80% der Arbeit machen. Und das ist nicht richtig so. Natürlich wird die konkrete Umsetzung bei uns anders sein als Mose. Dieser Text ist nicht eine Beschreibung, wie eine Gemeinde aussehen soll. Das war eine Umsetzung zu dem damaligen Zeitpunkt mit einem Volk von 2 Millionen, 3 Millionen Menschen in der Wüste. Und die Umsetzung ist anders. Und ein paar Aspekten ist sie anders, wo Gott uns klar gesagt hat, wie eine Gemeinde aussehen soll. Zu dem Zeitpunkt war Mose das Haupt über das Volk. Er war der Leiter des Volkes. Wer ist heute der Leiter der Gemeinde? Der eine Leiter der Gemeinde. Genau, danke Viktor. In Epheser 1, Vers 22 heißt es, und er hat alles Christi Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das ist sozusagen die grundlegende Struktur, die wir über die Gemeinde verstehen müssen. Christus ist das Haupt, nicht irgendeine Person, nicht der Papst oder irgendeine besondere Führungsperson, sondern Christus. Aber darunter gibt es Menschen, die Gott tatsächlich in die Gemeinde gestellt hat, dass sie gewisse Sachen übernehmen. In Philipper 1, Vers 1, so nebenbei erwähnt das Paulus, wo er die grüßt, die Heiligen Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Da werden die zwei Gruppierungen, zwei Ämter, die wir in der Gemeinde haben, benannt. Das sind die Aufseher. Wir nennen sie auch heute oft Älteste oder Hirten, Pastoren oder Aufseher. Also das ist, in der Bibel werden diese Begriffe füreinander austauschbar verwendet. Ein Ältester ist ein Hirte ist ein Pastor, das ist dasselbe Wort. Und aber auch ein Pastor ist ein Aufseher. Also sozusagen ist ein und derselbe Begriff. Und die Diakonen. Das sind diejenigen, also die Aufseher oder die Ältesten oder die Pastoren sind diejenigen, die das Wort, das Christus ihnen gegeben hat, weitergeben und die Herde leiten. Und die Diakonen sind die Assistenten davon, die sozusagen den Ältesten Aufgaben abnehmen, damit sie das effektiv tun können. Ein Beispiel dafür sehen wir in der ersten Gemeinde, als die Apostel richtig viel zu tun hatten, vor allem als es eine große humanitäre Herausforderung gab, nämlich von den Witwen. Und sie merken, dass sie es nicht schaffen, so heißt es dann in Apostelgeschichte 6, Vers 3 bis 4. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber, also die Apostel, wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Es waren 7 Männer in der ersten Gemeinde in Jerusalem notwendig, damit die Apostel diesen Dienst weiter ausführen können, für den sie berufen sind. Es ist Hilfe und Unterstützung in der Gemeinde untereinander notwendig, damit das große Ziel erreicht wird. All die Dienste, die wir in der Gemeinde haben, und auch die Aufgaben der Diakone, sind nicht nur einfach, weil wir so viele Aufgaben haben, sondern damit Gottes Mission erfüllt wird. Nämlich, dass sein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Wir wollen aber beständig im Dienst und im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben, dass der Name Christi mehr und mehr verherrlicht wird. Es ist nicht nur einfach, weil wir so viele Aufgaben haben und wir immer mehr Ideen haben, was man in der Gemeinde machen könnte. Nein, Gottes Mission ist, dass sein Name verkündigt wird, dass sein Name groß gemacht wird. Und wie kriegen wir das hin? Indem Gottes Wort gelehrt wird, im Kleinen und im Großen, und indem unterschiedlichste Mitarbeiter aus diesen Reihen wir einander unterstützen bei diesem Dienst. Die Diakone, besonders die Ältesten, um sie in diesen also einfach, dass das möglich ist und ausgeführt werden kann. Und so will ich mit einer Anwendung abschließen, die nicht an die Ältesten gerichtet ist, sondern an die Mitglieder. Habe den Mut, Aufgaben zu übernehmen. Habe den Mut, Aufgaben zu übernehmen. Wenn ihr euch an den Text erinnert, das ist jetzt keine Aufforderung dort gewesen, aber einfach so eine Beobachtung. Die Männer, die wurden ausgewählt. Es gab keine Anmeldeliste, wer will Aufseher über 10, über 50, über 100 oder 1000 werden, sondern sie wurden ausgewählt. Das heißt, vielleicht auch im gewissen Sinne mussten sie stark dazu ermutigt werden, diese Aufgabe zu übernehmen. Stell dir vor, du bist mit deiner Familie unterwegs in der Wüste und alles ist neu, ihr müsst Manna sammeln und du musst irgendwie mit deiner Familie zurechtkommen und Spielzeug für deine Kinder in der Wüste zu finden, ist auch nicht so einfach. Und jetzt musst du noch auf einmal ein Richter werden über 10 oder 50. Ich weiß nicht, ob alle wirklich so in erster Linie davon begeistert waren. Aber ich will euch ermutigen, dass du gerade, wo du heute bist, in welchem Dienst du bist, dass du dir Gedanken machst, wo kann ich die Gemeinde möglichst gut unterstützen? Wo kann ich die Ältesten unterstützen, ihnen Aufgaben abnehmen? Wo kann ich in meinem Dienstbereich, in einer Kinderstunde, in einer Putzgruppe, wo kannst du mehr tun, als nur es zu erledigen, das zu tun? Wo kannst du Eigeninitiative zeigen, um einfach Aufgaben abzunehmen? Und dazu will ich euch sehr ermutigen. Wir sind natürlich in der Diakonvorbereitung, in der Ältestenvorbereitung, das sind offizielle Prozesse. Aber wir merken, was oft fehlt, ist dieser Mut und diese Bereitschaft zu sagen, ja, ich übernehme das. Ich kümmere mich darum. Ja, ich weiß, es wird schwer, aber ich bin auch bereit, Rechenschaft dafür zu geben, dass diese Sache gut läuft. Und ich will euch dazu ermutigen, nicht nur, weil wir so viele Aufgaben haben, sondern warum? Weil es dem großen Ziel Christi dient, dass sein Name verherrlicht wird. Wenn wir einander dienen, wenn wir einander helfen, wenn wir Aufgaben übernehmen, gibt es so viel mehr Raum und Möglichkeit, dass Gottes Wort gepredigt und gelehrt wird. Und das ist, was unser Herz erfreut, wenn Gottes Name groß gemacht wird. Und so kommen wir zum Schluss der Predigt. Wir hatten uns Gedanken gemacht gehabt über Gottes Mission in 2. Mose 18. Gottes Mission ist, dass sein Name bekannt gemacht wird. Dass er gekannt wird, wer ist und was für ein Gott ist. Und wir hatten gesehen, wie Mose das ausgeführt hat mit Jethro, dass er ihm das Evangelium erklärt hat. Das Evangelium, nicht Jesus Christus für dich gestorben, sondern dass Gott der einzige Retter ist. Und dann haben wir gesehen, dass die Unterweisung der Gemeinde, derjenigen, die zu Gott gehören, ebenso notwendig ist wie die Evangelisationen, die darum herumstehen. Und dass durch diese beiden Aspekte Gottes Mission ausgeführt wird und Gott verherrlicht wird. Und mein Gebet ist, dass das zu unserem Herzensanliegen wird, das Evangelium mit den Verlorenen zu teilen und dass in der Gemeinde Gottes Name groß gemacht wird. Stimmt ihr mit mir überein?
Amen.
Lass uns dann noch aufstehen und gemeinsam den Herrn darum bitten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist und auferstanden bist. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du gezeigt hast, dass du der Herr über die ganze Welt bist, dass du den Tod besiegt hast und du dir dein Volk erkauft hast durch dein Blut. Und ich bitte dich, Herr, darum, dass wir nicht davon schweigen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns vergibst, wo wir letzte Woche ängstlich waren, wo wir gezögert haben, von dir zu erzählen. Und ich bitte dich, dass du uns heute und in dieser Woche, die vor uns steht, den Mut gibst, von dir zu erzählen. Sei es mit unseren Personen, die uns am nächsten sind, in unserer Familie, in unserer Verwandtschaft, aber auch den Personen, die um uns herum sind, die vielleicht noch nicht so gut kennen, dass wir gerne von dir erzählen. Und ich bitte dich für uns auch als Gemeinde, dass wir wachsen in dem Verständnis von deinem Wort und auch in den klaren Strukturen. Du siehst ja unser Wunsch nach weiteren Diakonen. Und ich bitte dich, Herr, dass du weitere Diakone und auch Älteste uns schenkst, die deiner Gemeinde treu dienen. Und ich danke dir für alle Mitarbeiter, die Woche für Woche, Monat für Monat in den unterschiedlichsten Bereichen helfen, dass einfach das möglich gemacht wird. Dir sei die Ehre dafür. Amen.